Ich möchte heute Morgen mit einer persönlichen Frage beginnen und dich abholen. Wie sicher fühlst du dich im Augenblick in dieser Gemeinde? Als du hier reingekommen bist, kamst du zu deiner Familie?
Ja.
Kamst du, zumindest einer, gut, zur Familie? Hast du das Gefühl gehabt, dass du in einen sicheren Hafen kommst, wo dein Boot jetzt einläuft und jetzt hast du einige Stunden Sicherheit? Ich meine, es ist eine komische Frage in unserem Land, das zu fragen. Wir wissen alle, wir können diesen Gottesdienst hier abhalten. Da werden keine Leute hier auflaufen, ISIS-Kämpfer oder irgendwelche Leute, wo man sagt, boah, hoffentlich entdecken die uns heute nicht. Wir leben in einem Land, wo wir sicher sind, relativ sicher, dass die Gottesdienste abgehalten werden können. Und normalerweise fühlen wir uns auch in so einem Ort, ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, ob schon wahrscheinlich im letzten Jahrtausend warst du auch schon hier. Man fühlt sich dann irgendwann vielleicht sicher und kommt hier nach Hause. Und das ist gut so. Und das Thema wird aber trotzdem heute sein, ist die Gemeinde ein sicherer Ort, wo ich sein darf? Und wo ich sein kann, auch wie ich im Augenblick bin. Bei uns in der Gemeinde ist seit einigen Monaten dieses Schlagwort sichere Gemeinde, vor allen Dingen in der Kinderarbeit. Wir haben angefangen und weil wir auch ein Stückchen von unserer Stadt gedrängt wurden, alle unsere Mitarbeiter, die mit irgendwelchen Kindern zu tun haben, im Abenteuerland, bei den Teenagern, bei den Jugendgruppen, überall, bei unserem Verein, alle Mitarbeiter mussten ihre polizeilichen Führungszeugnisse vorlegen. Unsere Stadt Erkrath hat gesagt, sie arbeiten mit keinem Verein mehr zusammen, mit keiner Gruppe mehr, die hier ein Stückchen, einfach locker mit umgeht. Wir wissen alle aus den Medien, dass da eine Menge passieren kann. Und für uns ist es wichtig, dass unsere Kinder geschützt sind. Wir geben unsere Kinder ja in der Sonntagsschule, im Abenteuerland oder wo auch immer hin und denken einfach, das ist alles in Ordnung. Und manche Mitarbeiter waren komisch berührt und haben gesagt, wieso, fangt ihr jetzt in der Gemeinde auch schon mit an? Habt ihr mich etwa unter Verdacht? Und wir haben gesagt, nein, wir haben dich überhaupt nicht unter Verdacht. Wir machen es bei allen. Selbst ich musste es vorlegen. Und ich war froh, dass mein Eintrag leer war. Ich hatte nur eine Seite und da stand nichts drin. Das ist gut. Und das ist für uns sichere Gemeinde für unsere Kinder. Auch wenn wir damit natürlich nicht alles ausschließen können. Bei unseren Gottesdiensten gibt es Leute, die sorgen für einen sicheren Ablauf. Wenn so mehrere hundert Leute zusammen sind in unseren Gottesdiensten, dann kann ja eine ganze Menge passieren. Irgendeiner macht schlapp, irgendeiner kommt nicht mehr rechtzeitig zur Toilette. Es ist ein ganzes Team da, die dafür sorgen, dass auch in den Veranstaltungen Sicherheit ist, dass überall die Feuerlöscher sind und dass überall Regeln aufgestellt sind und dass überall auch Leute sich auch von daher sicher fühlen. Auch das ist ein Thema Sicherheit. Es gibt Leute wie auch hier, die sorgen sich um das sichere Gebäude, dass wenn die Gemeinde dann irgendwann wieder geht, dass das alles abgeschlossen ist. Wir kriegen ab und zu dann nachts Anrufe von jemandem, der das alles verwaltet. Diese Person ist 85 Jahre alt und hat das ganze Gebäude im Blick. Und dann kriegt man eine Mail und sagt, da sind Türen noch offen. Fährst du oder fahre ich? In der Regel muss ich dann fahren. Also, das ist auch Sicherheit. Aber um diese Dinge geht es heute Morgen nicht, sondern es geht mir um eine innere Sicherheit. Bin ich in dieser Gemeinde sicher? Komme ich hierhin und fühle mich sicher? Den Menschen, denen ich begegne. Eigentlich würde man sagen, was ist das für eine Frage? Wir sind doch Christen. Die meisten unter uns sind doch gläubig. Müssen wir uns da nicht wirklich sicher fühlen? Ich wünschte das. Ich wünschte, ihr würdet die ganze Predigt mit angucken und sagen, wovon redet der Kerl eigentlich? Ist doch alles selbstverständlich. Trotzdem möchte ich darüber reden. Gemeinde muss ein sicherer Ort sein. Gemeinde muss wirklich so ein Hafen sein, wo du einlaufen kannst, ob am Sonntagmorgen oder wann auch immer, und du fühlst dich in diesem Hafen sicher. Gemeinde muss eine Heimat für Heimatlose sein. Gemeinde muss ein Auffanglager auch für Flüchtlinge sein, ob die Leute aus einer anderen Gemeinde geflüchtet sind oder aus einem anderen Land geflüchtet sind, dass sie aufgefangen werden und dass sie hier heil werden können. Gemeinde muss wie ein Licht auf einem Berg sein, eine Stadt auf einem Berg, die man von Weitem sehen kann, die Orientierung gibt, Sicherheit gibt, wenn Menschen mit Fragen kommen. Gemeinde muss das Wesen Gottes, diese Großzügigkeit, Gnade, was wir auch gerade gesungen haben, diese Barmherzigkeit Gottes ausstrahlen, dass Leute sich sicher fühlen, wenn ich hier hinkomme mit meinen Fehlern, mit meinem Desaster, mit all meinen Notlagen, dass ich hier ein Stück sicher bin. Das muss Gemeinde sein. Gemeinde muss ein Ort sein, wo Menschen hinkommen können, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welchen Lebensstil sie haben, egal wie sie im Augenblick drauf sind, wie gerade oder wie schräg, dass sie erstmal ankommen können und dass ihnen geholfen wird. Das ist für mich Gemeinde. Sichere Gemeinde heißt nicht, wir schließen uns ein und wir verriegeln unsere Tür und sagen, wir sind hier ein sicherer Haufen von Leuten, die haben wir alle getestet, die sind alle so auf unserer Wellenlänge und wir sind sicher. Sondern unsere Türen müssen offen sein für eine unsichere Welt. Es gibt eine Gemeindegruppe, die beschreiben dieses Wort Ekklesia, was ja das Wort für Gemeinde ist, Versammlung, so, dass das die Herausgerufenen sind, die sich von allem abkapseln und in ihrer Sicherheit leben vor der bösen Welt. Und da gibt es eine Menge Bibelstellen, die das belegen anscheinend. Es gibt eine andere Richtung, die trage ich mir, die sagen, Ekklesia, das sind die Herausgerufenen, die für das Wohl der Stadt sind. Die Gott rausgerufen hat, damit sie eine Sicherheit in eine unsichere Welt bringen. Sicherheit immer in Anführungsstrichen, wenn wir so denken, was alles passieren kann. Gemeinde muss eine innere Sicherheit sein für eine Schutzzone gegen all die Kälte, Vereinsamung, Gehässigkeit, Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit, alles das, was so in unserem Alltag oft so begegnet, sollte in einer Gemeinde nicht sein. Aber ihr Lieben, ich bin realistisch, ich bin Pastor. Es sollte nicht sein. Aber ich glaube, in jeder Gemeinde, und ich bin jetzt nicht informiert worden hier von dir, in jeder Gemeinde, glaube ich, ist da viel Luft nach oben. Dass wir uns entwickeln zu diesem Ort. Orientierung geben für Orientierungslose. Halt geben für Haltlose. Sicherheit geben für sicherheitssuchende Menschen, die durch ihr Leben unsicher geworden sind. Und es gibt auch viele Christen, die unsicher geworden sind. Und ich möchte heute über drei Grundlagen sprechen, die uns helfen, diese sichere Gemeinde mehr und mehr zu werden. Und ihr Lieben, ich darf euch versprechen, wenn diese Gemeinde zu diesem Ort mehr und mehr wird, dass Leute sagen, hey, wenn du da hingehst, da wird dir geholfen. Da kannst du dich wirklich sicher fühlen. Da ist, egal wie du im Augenblick lebst, das sind Menschen, die dich erstmal mit der Liebe Gottes umfangen. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Wir haben in unserer Gemeinde einige Grundwerte, die wir aufgestellt haben. Es sind 10, wo wir sagen, davon sind wir überzeugt, die Dinge sind uns wichtig. Die Dinge sind in unserem Gemeindealltag wichtig. Und ich predige jedes Jahr über diese Grundwerte. Und 2 davon sprechen über die Sicherheit, wie wir miteinander umgehen. Und das ist der Grundwert 8 und der Grundwert 9. Und ich möchte über diese beiden Dinge ein bisschen nachdenken und mit euch einige Gedanken teilen, die zwar zu den Basics gehören und die eigentlich jeder wissen müsste, wahrscheinlich auch wissen wird. Und dennoch möchte ich sie heute Morgen noch einmal hervorholen. Der Grundwert 8 unserer Gemeinde sagt, wir sind davon überzeugt, dass Jüngerschaft am liebevollen Umgang miteinander erkannt wird und durch Vergebungsbereitschaft bei gegenseitiger Schuld und Verletzung glaubwürdig gelebt wird. Noch einmal, wir sind davon überzeugt, dass Jüngerschaft, also das, was wir so Christsein nennen, am liebevollen Umgang miteinander erkannt und durch Vergebungsbereitschaft bei gegenseitiger Schuld und Verletzung glaubwürdig gelebt wird. Und der Grundwert 9 lautet, wir sind davon überzeugt, dass das Reden übereinander eine zerstörerische negative Kraft innerhalb der Gemeinschaft ist. Und deshalb suchen wir das Gespräch miteinander. 3 Dinge auf dem Weg, sichere Gemeinde zu werden. Das eine ist liebevoller Umgang miteinander. Das zweite ist Vergebungsbereitschaft untereinander. Und das dritte, positives Reden, wertschätzendes Reden übereinander. Wenn wir diese drei Dinge mehr und mehr leben, in unseren Alltag, Gemeindealltag hineinbringen, wird die Gemeinde Langenfeld ein sicherer Ort. Und Menschen werden kommen und sagen, da musst du hingehen, da wird dir geholfen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin davon auch überzeugt, ihr seid auf einem guten Weg. Ich sage das heute Morgen nicht, weil ich sage, ihr werdet gucken und sagen, da haben wir noch nie was von gehört. Sondern ich glaube, dass wir immer wieder erinnert werden müssen, wo stehen wir? Leben wir das im Augenblick? Diese Werte sind ja einerseits toll, kann, jeder Christ wird sie wahrscheinlich unterschreiben und sagen, ja, kriegst meine Unterschrift drunter. Finde ich auch gut. Leben ist ja was anderes. Also starten wir mit dem ersten, mit dem liebevollen Umgang miteinander. Wir sind davon überzeugt, dass Jüngerschaft am liebevollen Umgang miteinander erkannt wird. Ich glaube, wir wissen alle, unser Gemeindegründer, auch euer Gemeindegründer, Jesus Christus, hat das so gesagt. Also er hat das deutlich gemacht, Johannes 13, Vers 34 und 35, eine sehr bekannte Schriftstelle. So gebe ich euch ein neues Gebot, also kein Tipp, kein Ratschlag, sondern ein Gebot, da steht ein Imperativ. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander auch lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, sagt Luther, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Am liebevollen Umgang. Nicht nur, dass wir nett miteinander umgehen, das können wir alle. Liebevoll, also voller Liebe, ist nochmal was anderes. Ein Umgang, der von Liebe geprägt ist. Gemeinde Jesu erkennen wir nicht am Liedgut. Gemeinde Jesu erkennen wir nicht an der Bibelstunde, nicht an der Kleidung, nicht an der frommen Haartracht, auch nicht an der Salbung, auch nicht am Lobpreis. Gemeinde Jesu erkennt man an der Liebe, wie sie miteinander umgehen. Oder eben nicht. Du kannst die schönsten Gottesdienste feiern und unglaubliche Veranstaltungen machen. Du kannst alles Mögliche machen. Nur an der Liebe, sagt Jesus, da wird es erkannt werden, ob es meine Gemeinde ist. Deshalb müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, was heißt denn liebevoller Umgang? Heißt das immer nett sein? Heißt das alles toll finden, was hier läuft? Heißt das alles möglichst unter den Gemeindeteppich kehren, so überall so kleine Häufchen machen? Damit, da reden wir nicht drüber. Ärgert mich zwar tierisch, aber wir sprechen das nicht an. Wir machen so überall Häufchen. Euer Boden nicht noch relativ glatt. Manchen Gemeinden, wo ich war, da waren überall Haufen. Festgetreten. Heißt das liebevoller Umgang, dass wir sagen, wir reden nicht darüber? Erst wenn wir so dieses Zentrum hier verlassen, wenn wir nach Hause fahren, dann lassen wir die Sau raus und reden drüber. Aber so, wenn wir miteinander umgehen, ist das liebevoller Umgang, einfach alles auszuschweigen? Liebevoller Umgang bedeutet viel, viel mehr als nett miteinander umgehen, sage ich noch einmal. Voller Liebe. Und wir wissen, glaube ich, alle, Liebe ist, was ist Liebe? Dummerweise ja keine Gabe Gottes. Wenn Liebe die Gabe des Heiligen Geistes wäre, dann könnte man sagen, habe ich nicht gekriegt. Liebe ist ja dummerweise eine Frucht. Und die Frucht muss wachsen. Wenn Gottes Geist arbeiten kann, dann wächst die Liebe untereinander. Also wenn jemand sagt, ich kann den nicht lieben, ich kann den nicht ab, ob er jetzt seinen Ehepartner meint oder irgendjemand aus der Gemeinde, dann sagt er eigentlich, ich will den nicht lieben. Ich kann nicht lieben, das klingt so, ja, kannst du nichts dran machen. Weil wir oft Liebe als ein Gefühl sehen, als etwas, was dann kommt und sagt, ich habe halt für den kein Gefühl mehr. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet, da habe ich keine Gefühle mehr. Und das ist oft der Grund, warum Menschen dann auch auseinandergehen und sagen, wir lieben uns nicht mehr. Und dann so entschuldigen und sagen, da kann man halt nichts dran machen, oder? Liebevoller Umgang heißt doch, man kann sehr viel dran machen. Weil Liebe immer eine Entscheidung ist. Liebe ist kein Gefühl in erster Linie. Es ist toll, wenn Amos Pfeil dich trifft, dann hast du Gefühle der Liebe. Und bist in jemanden verknallt oder verschossen, das ist toll. Aber Liebe, diese Agape, diese Liebe, die auf den anderen ausgerichtet ist, ist eine Entscheidung in erster Linie. Und das ist etwas anderes. Ich muss eine Entscheidung treffen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dass wir diese Entscheidung treffen können. Ihr habt den Geist der Liebe empfangen. Alles diese Bibelworte, die wir gut kennen, aber wo Gott sagt, ich entschuldige euch an diesem Punkt nicht, wenn ihr mir sagt, ich kann nicht. Ich möchte einen großen amerikanischen Leiter zitieren, diesmal nicht Bill Hybels, sondern einen anderen, der hat gesagt, yes, we can. Und das geht auch in der Gemeinde, wir können. Jesus würde nichts von uns verlangen, was wir nicht leisten können, wo wir sagen, ja, es geht doch nicht. Guck dir die Leute doch mal an. Also nett, ich streng mich an, ich bin nett, ja. Aber lieben? Noch einmal, wenn du Liebe auf ein Gefühl reduzierst, glaube ich dir, dass du das nicht produzieren kannst automatisch. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Wie anders könnten wir unsere Feinde lieben? Ich weiß gar nicht, ob du Feinde hast. Vielleicht geht alles glatt in deinem Leben. Aber wie könntest du dieses Gebot umsetzen? Liebe deine Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Wenn wir immer denken würden, ja, Liebe muss ein Gefühl sein. Es ist eine Entscheidung. Liebevoller Umgang ist eine Entscheidung. Aber noch einmal, heißt das, wir müssen immer nur nett miteinander umgehen? Was mache ich denn, wenn Menschen einfach nicht nett sind? Und ich muss trotzdem liebevoll mit ihnen umgehen. Ihr Lieben, Liebe, das wissen wir auch, ist nicht nur eine Entscheidung, sondern setzt auch Grenzen. Liebe muss Grenzen setzen. Liebe muss auch mal Tacheles reden können. Deutliche Worte bis hierhin und nicht weiter. Und das ist kein Widerspruch zum liebevollen Umgang. Wir müssen Menschen das auch mal sagen können. Und das kannst du dir an der Liebe Jesu auch mal als Beispiel nehmen, auch an der Liebe Gottes. Gott hat sehr deutliche Worte in seinem Wort gesagt zu seinem Volk und zur Gemeinde. Jesus hat zu seinen Jüngern sehr krasse Worte gesagt. Und das war kein Widerspruch zum liebevollen Umgang. Er hat sie deutlich in ihre Grenzen gewiesen. Er hat deutlich gesagt, was ihn enttäuscht. Er hat deutlich gesagt, dass es hier nicht weitergeht. Wes Geistes Kinder seid ihr eigentlich? Er hat unglaubliche, ehrliche Worte gesprochen. Und das war kein Widerspruch zum liebevollen Umgang mit seinen Jüngern. Liebe setzt Grenzen. Auch Eltern, das wissen wir, müssen Grenzen setzen für ihre Kinder. Auch wenn ihre Liebe grenzenlos ist zu ihren Kindern. Und trotzdem müssen wir ganz klare Grenzen setzen. Beim liebevollen Umgang muss ich dir sagen dürfen, dass dein Verhalten mich gestern enttäuscht hat. Und dass die Mail, die du mir geschrieben hast, mich sehr verletzt hat. Ich muss dir sagen dürfen, dass ich es nicht länger hinnehme, dass du ständig Dinge versprichst, aber sie nicht hältst. Und ich muss dir auch sagen, dass dieses ständige Zu-spät-Kommen in meinem Team ein absolutes No-Go ist. Diese Worte müssen wir sprechen können und trotzdem einen liebevollen Umgang haben. Und daran merken wir, wie facettenreich die ganze Sache ist. Liebevoller Umgang hat zwei Seiten. Wertschätzendes Reden, darauf kommen wir gleich noch, dass wir Menschen aufbauen und ermutigen, sagen, ich glaube an dich. Und gleichzeitig konstruktive, sachliche Kritik äußern. Und beides muss in der Gemeinde sein. Beides muss da sein. Wenn jemand etwas halbherzig abliefert, wenn Dinge nicht gut laufen, wenn das Potenzial deutlich größer ist, als Leute das zeigen, muss ich als Leiter auch mal sagen, du, das geht nicht so. Das können wir nicht so machen. Einer unserer Grundwerte in der Gemeinde ist, wir sind davon überzeugt, dass für Gott immer das Beste gegeben werden muss. Auch in aller Unvollkommenheit. Aber wenn ich Menschen sehe in der Gemeinde, dass sie schlampen und sagen, ach, sind doch nur die Kinder. Ach, ist doch nur das. Ist doch nicht mein Haus, wie ich hier streiche. Da muss ich liebevoll mit ihm umgehen und sagen, es geht nicht. Wenn ich Menschen machen lassen würde, was sie tun, letzten Endes würde ich zeigen, du bist mir völlig egal. Dann mach doch. Das wäre kein liebevoller Umgang. Sondern wir müssen das lernen. Sichere Gemeinde zu sein, ist zu sagen, du, auch wenn ich dir mal auf die Füße treten muss, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht liebe. Als ich damals in die Gemeinde kam, als junger Mensch, und da war unser Gemeindeleiter, der die Gemeinde mit gegründet hat, und er hat mir gesagt, Martin, eins verspreche ich dir, ich werde immer hinter dir stehen. Ich werde immer dich fördern. Auch da, wo ich dich kritisieren werde. Auch da, wo ich den Finger hebe. Auch da, wo ich in dein Leben reinspreche. Aber eins sollst du wissen. Und das ist meine Liebe zu dir. Mein Ja zu dir. Und das hat uns in den Jahren, wo wir zusammen gearbeitet haben, er wurde dann mein Coach, sehr tragend. Und er konnte sehr deutlich reden. Und er hat mir manchmal Sachen gesagt, die ich nicht gut fand. Aber ich wusste mich bei ihm sicher. Ich wusste, er will das Beste aus mir rausholen. Er will mich nicht einfach laufen lassen. Liebevoller Umgang. Beides, dieses Wertschätzende und diese auch sachliche Kritik, ist nicht ein Widerspruch, sondern eine Spannung, wie wir miteinander umgehen. Und ihr Lieben, wenn du das erlebst, dass jemand an dich glaubt und dass jemand dich trotzdem fördert, und wenn jemand dir auf die Füße tritt, dass das nicht damit gemeint ist, ich mag dich nicht, sondern gerade, ich will, dass du dich entfaltest, dann fangen Menschen an zu fliegen. Aber wenn Menschen, und das passiert leider in der Gemeinde, nie gelobt werden, nie konstruktiv aufgebaut werden, und wenn sie dann Fehler machen, dann geht der ganze Schwarm auf sie und dann werden die Fehler aufgedeckt, dann ist es schwierig. Dann hat man nicht mehr das Gefühl von Sicherheit, sondern, ach ja, jetzt habe ich 10 Jahre lang einen treuen Dienst getan. Keiner hat es gemerkt. Jetzt mache ich einmal einen Fehler. Einmal sind die Blumen nicht da oder irgendetwas ist nicht da. Und schon die halbe Gemeinde fährt auf. Wie kannst du nur? Kann man sich denn nicht auf dich verlassen? Das ist kein liebevoller Umgang. Aber da, wo wir miteinander ringen und da, wo wir uns gegenseitig wertschätzend begegnen, aber auch hilfreich, und sagen, du, da steckt mehr Potenzial in dir drin. Ich glaube, das geht noch besser. Ich glaube, das kriegst du besser hin. Ich glaube an dich. Merken wir, dass Menschen sicher werden. Das Zweite, was ich sagen möchte, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Ich habe meiner Frau gesagt, ich komme irgendwann am Nachmittag. Okay. Oh, ist ja noch viel Zeit. Zweite, was ich sagen wollte, sichere Gemeinde erkennt man an der Vergebung untereinander. Vergebungsbereitschaft untereinander. Ihr lieben Gemeinde Jesu wird ja nicht daran erkannt, dass dort keine Fehler gemacht werden. Denn dann dürfte ich nicht in der Gemeinde sein. Sondern Gemeinde wird unter anderem auch daran erkannt, wie wir mit Fehlern umgehen, wenn sie passieren. Also das eine, der liebevolle Umgang. Das zweite ist Vergebungsbereitschaft. Leider muss ich sagen, Kirchen und Gemeinden sind oft ein Ort in der Vergangenheit gewesen, nicht hier in Langfeld, sondern woanders, wo Verletzte auch noch standrechtlich erschossen werden. Irgendwo im Hinterhof der Gemeinde, wo Menschen, die irgendwo verletzt worden sind, auch noch mit Füßen getrampelt worden sind. Finger am Abzug haben immer die Gerechten, die Heiligen oder die Eiligen. Dass irgendwo noch gezeigt wird mit dem Finger, du bist schuld. Wie sieht das mit Vergebung aus, wenn Fehler passieren? Hast du Sicherheit hier erlebt, dass Menschen dir wirklich vergeben haben? Nochmal dieser Grundwert 8, wir sind davon überzeugt, Jüngerschaft wird am liebevollen Umgang erkannt und durch Vergebungsbereitschaft bei gegenseitiger Schuld und Verletzung glaubwürdig gelebt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Jahreslosung, das Römer 15, Vers 7, erinnert sich jemand? Nehmt einander an, also nach dem Modell, Vorbild Jesu, so wie Christus euch angenommen hat. Alles zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, jemanden anzunehmen, wenn alles im Lot ist, wenn er nett ist, und wenn er einfach so fromm vor sich hin christelt, das ist leicht. Es gibt ja so nette Christen, die kann man immer annehmen. Und wenn die mal was machen, auch kein Thema. Aber wenn ich verletzt worden bin, wenn mir jemand richtig wehgetan hat, wenn mich jemand hintergangen hat in der Gemeinde oder wenn mich jemand übergangen hat, eigentlich wäre ich dran gewesen. Wenn irgendjemand etwas getan hat, was mich verletzt hat, und das soll unter Christen vorkommen, dann muss der Vergebungsprozess einsetzen. Und ich sage bewusst muss, nicht sollte oder wäre schön, wenn ihr auch Vergebung leben sollte, sondern ich glaube, es muss einsetzen. Und jetzt rede ich nicht von Bagatellen, dass dir irgendeiner mal den Parkplatz genommen hat oder irgendeiner beim Kaffeetrinken oder Mittagessen sich vorgedrängelt hat, wo er sagt, eigentlich gehörst du doch hinter mich. Ich rede von Sachen, die im Alltag in der Gemeinde passieren können. Ich könnte euch eine ganze Menge von Mails zeigen, die ich eigentlich sofort hätte löschen sollen. Und ich habe mir auch angewöhnt, einige Mails wirklich sofort zu löschen, weil sie mich dann nicht mehr so beschäftigen können. Ich rede von Verletzungen untereinander, von Versäumnissen, abwertenden Gesten, Ausgrenzung, wie Menschen behandelt werden können. Und wenn dann gesagt wird, stell dich nicht so an, Christen sind halt so. Ich musste da auch durch. Und Menschen einfach den sicheren Ort in ihrer Gemeinde verloren haben. Weil sie jemanden da sitzen sehen oder weil sie jemanden auf der Bühne sehen, der sie so verletzt hat. Und da steht er im Lobpreisteam. Ihr Lieben, am Ende, wenn diese Dinge passieren, und sie passieren in der Gemeinde Jesu, und wenn sie hier noch nie passiert sind, könnte sein, dass es nächste Woche losgeht. Muss Vergebung da sein, um wieder zu dieser Sicherheit zu kommen. Jesus war an diesem Punkt kompromisslos. Jesus war an diesem Punkt sehr, sehr klar, wenn er über Vergebung gesprochen hat. Wir haben eben das Vaterunser gebetet. Und das können wir ja recht gut. Ich glaube, der Rekord vom Vaterunser liegt bei 12,7 Sekunden. Man kann das runterrasseln. Und da ist dieser Satz da drin: Vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? Ich erinnere mich gerade nicht. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heißt im Klartext, Gott, schau mal an, wie ich mit Menschen umgehe, die mir wehgetan haben. Und ich bitte dich, vergib mir auch so meine Schuld. Vergib mir die Schuld, so wie ich das auch tue. Und stell dir mal vor, Gott macht das tatsächlich. Er sagt, ich guck's mir an bei dir. Das war der Grund, warum Jesus nach dem Vaterunser in Matthäus 6 nachzulesen gesagt hat, ich muss euch noch mal eins sagen, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, vergibt euch Gott auch. Wenn ihr den Menschen aber ihre Verfehlung nicht vergebt, vergibt euch Gott auch nicht mehr. Das heißt, die Vergebung Gottes steht im Spiel, nicht unser Christsein. Aber dass Gott sich zurückhält und sagt, oh, ich sehe was in deinem Leben, mein kleiner Schalksknecht. Du bist ständig dabei zu sagen, Gott, vergib mir, aber du bist nicht bereit, weiter zu vergeben. Ihr Lieben, wenn wir diesen Prozess laufen lassen, dass wir einander nicht vergeben, und zwar, die Bibel spricht immer von Herzen, nicht dieses, komm, vergeben und vergessen, ach, ich rede nicht mehr drüber, am besten, ich wechsle die Gemeinde, sondern Vergebung von Herzen. Auch wenn du die Gemeinde gewechselt hast. Wenn Menschen zu uns kommen, ich frage an diesem Punkt sehr deutlich nach, gibt es Dinge in deinem Herzen? Gibt es Sachen, die noch zu vergeben sind? Paulus schreibt an seine Gemeinde, an die Kolosser, Kolosser 3, 12 bis 14. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch auch vergeben hat. Und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste dabei ist die Liebe, sie ist das Band, das uns alle in vollkommene Einheit verbindet. Das ist wieder der liebevolle Umgang. Aber vorher erinnert er daran und sagt, vergesst nicht, wie ihr behandelt worden seid. Wir sitzen hier als eine versammelte Mannschaft von Menschen, denen Vergebung widerfahren ist. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Vergebung dessen ist nicht wert. Davon leben wir.
Und deshalb sagt Gott, gib das weiter. Da, wo du verletzt worden bist. Ihr Lieben, ich bin seit über 40 Jahren Christ. Und ich bin jetzt 24 Jahre Pastor einer Gemeinde. Und ich weiß nach wie vor, ich habe die Bibel sehr viel gelesen. Ich kenne noch keine Alternative zur Vergebung. Vielleicht finde ich die irgendwann mal. Bis dahin weiß ich, Vergebung ist alternativlos. Wenn dies nicht praktiziert wird, verlierst du deine Sicherheit. Und wenn Vergebung in einer Gemeinde nicht mehr praktiziert wird, verliert die Gemeinde ihre Sicherheit. Dann gehen sich Menschen aus dem Weg. Dann kommt da einer rein und sieht da einen sitzen und geht da wieder raus. Und ihr Lieben, ich habe das erlebt. Und ich weiß, ich hätte nicht überlebt, wenn ich diesen Weg nicht hätte gehen müssen. Wir waren 10 Jahre lang von Nachbarn umgeben, also auf einer Seite unseres Hauses, die uns wirklich gehasst haben. Die waren dummerweise auch noch psychopathisch. Man konnte nichts mit ihnen machen. Polizeieinsätze und Anschläge und alles Mögliche. Und ich weiß, ich hätte diese Zeiten nicht überlebt, wenn wir nicht immer wieder Segen ausgesprochen hätten und vergeben hätten. Und das war echt hart. Und am Ende des Prozesses, den Mann, der dann an Krebs erkrankt ist, ihn noch zu pflegen, ihm noch zu helfen und der Frau beim Umzug zu helfen, da habe ich gemerkt, wenn ein Prozess abgeschlossen ist, sie haben sich nie entschuldigt. Versöhnung hat in diesem Kontext nicht stattgefunden. Aber unsere Herzen waren frei durch Vergebung. Und ihr Lieben, ich hätte auch meinen Dienst in der Gemeinde nicht durchziehen können bis zum heutigen Tag, ohne die Entscheidung zur Vergebung. Und genauso wie Liebe eine Entscheidung ist, ist auch Vergebung eine Entscheidung. Wenn du auf Gefühle wartest oder wenn du sagst, das Mindeste, was ich erwarte, dass der sich bei mir entschuldigt. Also wenn der vor mir niederkniet und mir die Füße küsst und sagt, tut mir leid, was ich getan habe, na dann sind wir alle großzügig, dann würden wir sagen, ja komm, ich warte noch ein bisschen, muss noch ein bisschen leiden, aber irgendwann am Ende der Tage vergeben wir. Vielleicht kommt er nie. Vielleicht wird der nie sagen oder sie, sorry. Vergebung ist das, was Gott getan hat. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Keiner von uns hat ihn um Verzeihung gebeten. Es war ein Schritt der Entscheidung. Ihr Lieben, das macht eine Gemeinde sicher. Und ich sage das als Pastor, ich muss das immer wieder tun. Weil in einer Gemeinde gibt es nicht nur böse Hirten. Es gibt auch verletzende Schafe. Es gibt auch beißende Schafe. Ich habe in einer Gemeinde nicht nur die kleinen Lämpchen auf den Arm zu nehmen, sondern ich habe auch sture Böcke. Und ich habe auch schwarze Schafe. Und ich habe auch wirklich alles zur Vertretung. Das tut oft weh. Und ohne Vergebung verliere ich alle Sicherheiten. Ich könnte nicht mehr vor die Gemeinde treten. Du kannst deinen Dienst nicht mehr tun. Deshalb sichere Gemeinde am liebevollen Umgang und der Vergebungsbereitschaft untereinander. Und das Letzte. Eine sichere Gemeinde ist da, wo wertschätzend, aufbauend übereinander geredet wird. Positives, aufbauendes, ermutigendes Reden übereinander. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis, das müssen wir lernen. Das andere können wir automatisch, destruktiv, nörgelisch, demotivierend reden. Das ist fast wie in der Wiege, das sind die ersten Worte, die wir können. Das andere müssen wir lernen. Und müssen wir uns zu entscheiden. Paulus wusste das damals mit den Christen. Er schreibt an die Epheser folgendes, Epheser 4. Befreit euch von aller Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das hatten wir gerade schon. Und jetzt, Vers 29 und 30, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für den anderen gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Der Heilige Geist ist enttäuscht und betrübt, wenn er sieht, wie das Bodenpersonal Jesu miteinander redet. Achtet darauf, ihn nicht zu betrüben. Es ist an unsere Worte gerichtet, wie wir miteinander reden. Sichere Gemeinde ist da, wo Menschen sich wirklich auch begegnen, positiv begegnen in Worten. Das Alte Testament sagt an einer Stelle in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt deiner Zunge. Du hast mit diesem Teil, was sich da in deinem, hinter dem Gehege deiner Zähne rumwuselt, da hast du eine ganze Menge Potenzial drin, zu töten oder Leben zu spenden, aufzubauen oder abzureißen. Du kannst einem Menschen einen schönen Tag mit Worten machen. Er sagt, das war heute Highlight meines Tages. Deine E-Mail oder dein Anruf oder wie du mit mir geredet hast. Und du kannst es innerhalb von Sekunden die schlimmste Zeit des Tages schaffen, wie du mit jemandem gesprochen hast. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wie ist mein Reden über den anderen? Paulus sagt, es soll gewinnbringend sein. Es soll aufbauen. Fördere ich andere? Ermutige ich? In wessen Dienst sind wir unterwegs? Im Auftrag des Königs, den wir gerade besungen haben? Oder im Auftrag des Gegenspielers, der weiß, was Worte anrichten können? Noch einmal, vielleicht sagst du, das schaffe ich alles nicht, ist alles viel zu anstrengend. Ich versuche nett zu sein. Mehr schaffe ich nicht. Noch einmal, yes, we can. Wir können es. Und es kostet eine Entscheidung. Wenn der Geist Gottes in dir lebt und wenn du Kind Gottes bist, nicht nur religiös unterwegs, sondern als Nachfolger Jesu, bist du dazu in der Lage. Sonst hätte Jesus das nie von uns verlangt. Und deshalb müssen wir eine Entscheidung treffen. Zu sagen, mein Umgang mit dem anderen, auch da, wo ich klare Worte reden muss, soll voller Liebe sein. Und da, wo Menschen mich verletzt haben, angefangen von der Gemeindeleitung, über wen auch immer, möchte ich lernen, Vergebung auszusprechen. Und mein Reden soll anders werden. Noch einmal, ihr Lieben, viele von euch sind in der Mitarbeit. Viele von euch machen einen tollen Dienst. Wann hast du letzte Mal einem Menschen es einfach so gesagt, dass du deine Zeit verbringst? Also ich war heute Morgen ein bisschen früher hier und ich habe gesehen, wie die Leute vorbereitet haben, hier der Soundcheck in der Technik. Andere haben Sachen nach hinten geschleppt für die Kinder. Es war ein Gewusel von Mitarbeitern. Wann hast du letzte Mal einem Menschen, einem Infoteam, bei den Kindern, wo auch immer in der Technik gedankt? Aufblühende Worte. Toll, wie du Klavier spielst. Toll, wie du dich um die Kinder kümmerst. Toll, wie du auf Gottesdienste verzichtest, weil du einen Dienst hinter den Kulissen machst. Aufbauende Worte. Und damit fängst du an, sichere Gemeinde zu bauen. Ich schließe mit einer kleinen Rechnung. Sie mag dich interessieren oder auch nicht. Wenn du startest heute Morgen und sagst, mein Teil will ich tun. Ich kann dir nicht viel machen in der Gemeinde, aber das will ich tun. Du startest mit liebevollem Umgang und du sagst, ich möchte Beziehungen klären. Ich will nichts mehr anstehen lassen. Und du gestattest deinem Mund immer mehr Lob, Wertschätzung, Aufbauendes zu sagen. Dann machst du das vielleicht 3 Monate lang. Dazu ermutige ich dich. 3 Monate das mal zu machen. Nicht nur nächste Woche. Und ich bin davon überzeugt, nach 3 Monaten hast du mindestens einen Menschen begeistert, der sagt, du, ich mach mit. Das scheint dir so viel Spaß zu machen, du blühst so auf. Und nach 3 Monaten seid ihr zu zweit. Nach 6 Monaten, wenn ihr weitermacht, seid ihr zu viert. Nach 9 Monaten habt ihr 8-fachen Nachwuchs. Schafft auch nicht jeder. Und nach 12 Monaten, Mai 2016, gibt es in dieser Gemeinde ein Team von 16 Leuten, die sichere Gemeinde bauen. Und du sagst, das ist aber noch nicht viel, 16 Leute, bei der Menge hier. Wenn ihr durchhaltet, nach 2 Jahren seid ihr 256 Personen, die alles dran setzen, sichere Gemeinde in Langenfeld zu sein. Und wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Jahr dran zu hängen, 3 Jahre lang, Mai 2018, habt ihr 4000 Personen hier. Und das ist für die Gemeinde viel zu viel. Dann könnt ihr in der Stadt anfangen, überall wo ihr seid, sichere Umgebung zu schaffen, Sicherheit in eure Stadt zu schaffen. Wie beginnt es? Mit einer Person. Und deshalb bete ich heute Morgen für eine Person, die sagt, ich fange an. Ich habe im Augenblick nicht viel zu tun, ich bin Rentner, ich fange an. Eine Person, die sagt, ich will das tun. Den liebevollen Umgang, die Vergebung leben und ermutigende Dinge zu sagen. Ich will anfangen, vielleicht im Seniorenkreis, wo auch immer. Und um diese Person möchte ich beten. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und vielleicht, wenn diese Person heute Morgen hier sitzt und sagt, das ist mein Ding, dann werde ich dich herausfordern. Bleibt jetzt erstmal sitzen, lasst uns zusammen beten. Jesus, wir reden heute Morgen über deine Familie. Wir reden heute Morgen über etwas, was dir so wichtig ist, über deine Braut, über deine Familie, über dein Reich, über deinen Körper, über deine Herde. Wir reden über Gemeinde. Und wir reden über Sicherheit. In einem Land, das äußerlich vielleicht sicher scheint, aber wir wissen, es ist so viel Unsicherheit im Umgang miteinander, auch in Kirchen und Gemeinden. Und du suchst Menschen, du suchst den einen, der anfängt, für Sicherheit zu sorgen, in einem kleinen Umkreis, da, wo jemand zu Hause ist, da, wo jemand einen kleinen Dienst hat. Und da, wo einer beginnt, wächst das Reich Gottes. Und deshalb möchte ich ganz konkret fragen, ist hier heute jemand, alle anderen können sich erst später im Laufe des Jahres anschließen, ist heute Morgen hier jemand, der sagt, ich beginne, ich will anfangen, sichere Gemeinde in Langenfeld zu bauen. Dann steh auf deinen Platz auf. Und stell dich diesem Anspruch, diesem Auftrag. Ist eine Person heute Morgen hier? Haben wir ein bisschen viele, aber ihr könnt euch hier absprechen, wer anfängt. Ich möchte für euch beten, wie ihr jetzt vor Gott steht. Jesus, du weißt, was die ersten Schritte sind. Du weißt, was zuerst dran ist. Ich möchte dich, der du jetzt vor Gott stehst, vor der Gemeinde, ausrüsten mit dem, was du brauchst. Worte der Erkenntnis und der Weisheit vom Geist Gottes. Prophetisches Reden in das Leben von Menschen, sie aufzubauen. Da, wo du noch Verletzungen in deinem Leben hast, die Kraft, es zu klären. Zum ersten Schritt, zur Handreichung, zur Versöhnung. Und ich lege auf dich besondere Worte der Wertschätzung und der Ermutigung, dass etwas aus dir herausfließt, dass Menschen sagen, das Gespräch mit dir, die Zeit mit dir, die hat mir so gut getan, dass das in deinem Leben passiert und dass du Nachahmer findest und dass Leute sich dir zum Vorbild nehmen und sagen, wir machen auch mit. In Jesu Namen. Amen.